Es geht jetzt um die Frage, wie wir die Botschaft vom Kreuz, wie wir sie in die Seelsorge einspielen, welchen Ort sie da überhaupt hat. Ich habe vor einigen Jahren ein Buch gelesen von einem Neutestamentler, Leon Morris mit Namen. Und das hat den schlichten Titel The Cross of Jesus. Das Kreuz von Jesus ist also ein Buch, das aus Vorlesungen besteht. Und das Buch ist so aufgebaut, dass Leon Morris nach dem ersten Kapitel, wo er einfach fragt, wozu das Kreuz überhaupt, dann die Kapitel so gliedert, dass er sagt, das Kreuz ist die Antwort auf die Vergeblichkeit, auf die Unwissenheit, auf die Einsamkeit, auf Krankheit und Tod und auch auf Selbstbezogenheit. Er setzt dabei allerdings sehr stark beim Text an, also man darf sich nicht zu viel Applikation für die Gegenwart erwarten. Aber was ich von dem Buch hier aufnehmen möchte, ist die Überzeugung dieses Mannes, dass das Wort vom Kreuz wirklich eine Antwort ist auf die Lebensfragen und Lebensnöte der Menschen. Das ist die Überzeugung, von der ich jetzt auch im Folgenden getragen bin. Wir hatten nun gesehen, dass Menschen auch mit diesen Lebensfragen und Lebensnöten und Themen, Dinge wie Einsamkeit, Krankheit, sind ja auch Nöte unserer Zeit. Wir hatten gesehen heute früh, dass viele Menschen in unserer Gesellschaft zwar Fragen mit sich rumtragen, aber eben von der Kirche, zumindest als Institution, gar keine Antwort erwarten. Und trotzdem ist es so, dass wir in unserem Alltag Menschen begegnen können, die von mir aus sich von der Kirche als Institution verabschiedet haben, die aber vielleicht gemerkt haben, dass wir Christen sind. Und deshalb ist es wichtig, auch einfach gesprächsfähig zu werden für solche Situationen mit Menschen, die uns jetzt zunächst mal als ihre Adresse sehen, uns als ihren Gesprächspartner wahrnehmen über die Fragen, die sie beschäftigen. Wenn wir dann das Phänomen oder wenn wir dann die Praxis der Seelsorge jetzt im engeren Sinne mal fassen, also Verabredung zu einem Gespräch und Vertraulichkeit und alles, was dazugehört, dann haben wir es freilich meistens mit Menschen vor uns, die zumindest im Gemeinderahmen auch eine Antwort vom Evangelium her erwarten. Ja? Also die gerade deshalb zu uns kommen, weil sie hoffen, dass das Evangelium von Jesus Christus in irgendeiner Weise etwas austrägt für die Lebensnöte und Lebensängste, die sie umtreiben. Ich werde jetzt also hier keine Lehre von der Seelsorge entfalten, das ist nicht der Ort dafür und auch nicht die Zeit, sondern mir kommt es eigentlich auf die Frage an, wie kommt im seelsorgerlichen Gespräch das Wort vom Kreuz zum Stehen? Also welchen Ort hat es da und warum gehört es in die Seelsorge? Das sind die Fragen, die ich jetzt im Folgenden bedenken möchte. Und ich habe dafür drei Punkte vorbereitet und nach diesem ersten Punkt, das Kreuz Jesu als Antwort, schauen wir uns das zweite an, sehen lernen, das Kreuz als Sehhilfe. Und ich kündige schon mal an, weil das für mich auch jetzt die große Freude war, im Zuhören heute früh. Ich glaube, dass wir noch einige von den Fragen mitnehmen und Erwartungen treffen, die heute früh angesprochen wurden. Ja? Und dass ich das vorbereitet hatte, ohne zu wissen, mit welchen Erwartungen ihr hier seid, zeigt, es gibt die Wirklichkeit des Heiligen Geistes und der ist immer auch mit bei der Vorbereitung dabei. Also ich bin überzeugt, und das ist heute früh deutlich geworden, dass im Kreuz von Jesus wir es gewissermaßen mit diesem Brennpunkt des Handelns Gottes in der Geschichte zu tun haben. Gott handelt in der Geschichte, er ist ein lebendiger Gott, er hat diese Welt geschaffen, er hat die Erzeltern begleitet, das Volk Israel geleitet und ist in Jesus Christus Mensch geworden und als der Auferstandene gegenwärtig. Also in Kreuz und Auferstehung erfahren wir etwas, was für alle Menschen dieser Welt, der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, Bedeutsamkeit hat. Der Gekreuzigte als der Auferstandene ist der Grund für alle vollmächtige Seelsorge. Und wenn wir von Seelsorge reden, dann geht es eben nochmal um was anderes, als einfach nur ein offenes Ohr zu bieten. Das gehört selbstverständlich dazu, sehr elementar. Aber die Verheißung, die uns sozusagen gegeben ist, dass wir vollmächtig agieren dürfen in der Seelsorge. Dass etwas von der Kraft des Kreuzes, die diesem Seminar auch seine Überschrift gegeben hat, dass etwas von der Kraft des Kreuzes erfahrbar wird, wenn wir vom Wort Gottes her in das Leben von Menschen hineinsprechen. Die Bedeutsamkeit der Botschaft vom Kreuz geht uns aber nur auf, wenn wir uns das Wort vom Kreuz als die Wahrheit Gottes über unser Leben sagen lassen. Wenn wir uns das Wort vom Kreuz zunächst mal als die Wahrheit Gottes über unser Leben sagen. Also wenn wir uns sagen lassen, wie Gott unser Leben sieht. Auch heute früh hatte ich schon gesagt, dass wir von Natur aus in der Selbsttäuschung leben. Wir seien die Akteure unseres Lebens, wir hätten die Kontrolle über die Dinge unseres Lebens und unsere Identität bestünde in dem, was wir erreicht haben, was wir geschafft haben, was wir geleistet haben und was wir uns leisten können. Und das Wort vom Kreuz begegnet uns als erstes Mal in der Weise, dass es uns von diesen Täuschungen, von diesen Selbsttäuschungen befreit. Befreiung von Selbsttäuschung ist Enttäuschung. Wir verwenden den Ausdruck Enttäuschung ja fast nur negativ. Du hast mich enttäuscht, da bin ich furchtbar enttäuscht worden, das ist wieder so enttäuschend, was du geliefert hast. Wir kennen das eigentlich nur negativ. Aber theologisch gesprochen ist Enttäuschung ein Ausdruck, der positiv besetzt ist. Von den Selbsttäuschungen meines Lebens befreit zu werden, ist eine Enttäuschung, die zugleich aber mit einer Befreiung einhergeht. Weil das, was wir im Evangelium hören, eben ein Freiwerden von diesen Bindungen und Täuschungen ist und zugleich das Angebot, ein Leben in der Gemeinschaft mit Jesus zu führen. Nach Martin Luther, auf den ich mich jetzt im Folgenden auch beziehen werde, ist es die Wahrheit, also die Wahrheit Gottes, die uns zugeschrieben ist, ist es die Wahrheit, an der alle menschlichen Selbstrechtfertigungsversuche scheitern müssen. Also das, was ich heute früh die erste halbe Stunde erzählt habe, das können wir durchaus, wie ich es getan habe, positiv aufnehmen und sagen, da rennen wirklich ganz viele Menschen rum, die fühlen sich in einem Wettbewerb bestehen zu müssen gegen andere, vor den eigenen Ansprüchen, Genüge zu tun. Und am Ende ist da ein erschöpftes Selbst. Das ist durchaus sowas wie ein Anschlusspunkt für das Evangelium. Wir müssen aber sehen, dass die meisten Menschen das ja nicht mit Gott in Verbindung bringen. Damit, dass sie sozusagen ausgelaugt sind, weil sie sich losgelöst haben von der Quelle des Lebens. Und deshalb müssen wir sagen, nun das Evangelium, wenn das Evangelium uns die Wahrheit über unser Leben sagen darf, dann ist das immer auch die Wahrheit, dass wir quasi an der Quelle des Lebens vorbeileben, wenn wir Jesus nicht kennen. Jetzt brauchen wir das ein bisschen konkreter. Was heißt das denn jetzt, dass im Evangelium uns die Wahrheit über unser Leben begegnet? Und wie kann das in der Seelsorge konkret werden? Ich habe das also nochmal auf ein paar Punkte runtergebrochen. Und ihr werdet jetzt merken, wie das durchaus anschließt auch an eine Reihe von Fragen, die heute früh ganz am Anfang geäußert wurde. Mein erster Punkt hier oder mein erster Unterpunkt, das Kreuz Jesu korrigiert menschliche Vorstellungen von Klugheit und Erfolg. Das Kreuz von Jesus korrigiert unsere menschlichen Parameter von erfolgreich sein, von glücklich sein, von ein füllendes Leben haben. Und das genau aus dem Grund, wir könnten hier mit 1. Korinther 1 sprechen, ja? Also das Wort vom Kreuz, das eine Torheit ist, oder wo Paulus davon spricht, dass nicht viele, die weise sind, nach weltlicher Art von Gott erwählt sind, sondern das Arme und Unscheinbare, das hat Gott erwählt. Das ist doch ein völlig verrücktes Programm, nicht wahr? Dass Gott nicht oben einsteigt, sondern von ganz unten her. Dass Gott seinen Weg von unten her vorarbeitet. In diesem Kind, in der Krippe, in diesem Jesus von Nazareth. Das heißt, Gottes Größe begegnet uns in der Niedrigkeit des Sohnes. Und damit wird die Niedrigkeit gewürdigt, der Ort zu sein, an dem Gott sich offenbart. Niedrigkeit, Schwachheit, das nicht angesehen von anderen, das nicht anerkannt werden, all das sind Orte, an denen Gott sich offenbaren kann. Und das liegt doch total quer zu dem, was in unserer Leistungsgesellschaft gelehrt wird, ja? Dass man dort zu sich selbst findet, wo man Erfolg hat, wo man groß rauskommt. Nein, Jesus durchkreuzt all diese Vorstellungen, die wir uns auch in unseren selbstgefertigten Gottesbildern machen. Und diesen selbstgefertigten Gottesbildern gegenüber lenkt Gott unseren Blick auf den gekreuzigten und auferstandenen Jesus. Und das, was am Kreuz geschieht, auch das hatte ich heute früh schon gesagt in der Fragerunde, und das, was da am Kreuz geschieht, leuchtet erstmal der Vernunft nicht ein. Jedenfalls gibt es keinen Weg von Vernunftschlüssen her, sich zu dem Punkt vorzuarbeiten, dass man sagt, ah, am Kreuz, an diesem Kreuz begegnet uns die Liebe Gottes. Denn erstmal sehen wir Ungerechtigkeit, Gewalt, Quälerei, Folter, viel Blut und dann den Tod dieses Mannes. Und das soll der Ort sein, an dem Gott sich offenbart. Versteht ihr die hohe seelsorgerliche Relevanz dieser Wahrheit? Wo Menschen auch in unserer leistungsorientierten Gesellschaft sich fragen, wo komme ich eigentlich vor, wo ich nicht gesehen werde, wo mir Dinge nicht gelingen, wo Beziehungen vielleicht zerbrochen sind. Und das Wort vom Kreuz sagt uns, dass Gott sich genau in dieser Zerbrochenheit unseres Lebens offenbart. Dass Gott uns gerade da, wo wir von Menschen nichts mehr zu erwarten haben, Gott uns begegnen will. Geschehen wird das oder geschehen kann das, wo wir uns an Gottes Wort halten, wo wir darauf vertrauen, dass das geschieht, auch wenn es nicht vernünftig ist, auch wenn es so irrational zunächst mal klingt. Was habe ich heute früh die ganze Zeit gemacht? Ich habe ja versucht zu erklären, zu plausibilisieren, was hat es mit dem Kreuz auf sich? Das, was ich heute früh gesagt habe, war aber in erster Linie für einen Glauben, der das Verstehen sucht. Im Lateinischen ist das Fides querens intellectum, der Glaube, der das Verstehen sucht. Für den habe ich das heute früh gesagt, weil es braucht Vergewisserung im Glauben, es braucht Hilfen dazu, das zu artikulieren, was da am Kreuz geschehen ist. Wir sollten aber nicht zu sehr darauf setzen, dass das, wo wir das einem Nichtchristen erklären, dem einleuchtet. Es gibt bemerkenswerte, faszinierende Bekehrungsgeschichten. Und auf eine Bekehrungsgeschichte, die jetzt ein paar Monate her liegt, bin ich kürzlich gestoßen. Ich weiß nicht, ob ihr, wenn ihr, sag ich mal, in sehr evangelikalen Gemeinden unterwegs seid, wie stark ihr euch mit beinharten Atheisten beschäftigt. Vom Kaliber eines Richard Dawkins, einem Biologen der Universität Oxford, der gemeinsam über viele Jahre mit drei anderen öffentlich auftretenden Personen als die vier apokalyptischen Reiter des neuen Atheismus bezeichnet wurde. Ja? Und zu diesen, sozusagen zu diesen vier Personen, drei Männer, eine Frau, gehörte eben auch die Ayaan Hirsi Ali, eine Frau aus Somalia, die dort geflüchtet ist vor einem radikalen Islam, den sie abgelehnt hat. Als sie dann in die Niederlande geflüchtet war, hat sie das öffentlich gemacht, dass sie den Islam für eine schreckliche Religion hält und alles Religiöse ablehnt. Also sie hat dann quasi auch einmal alles muss raus, sozusagen alles Religiöse lehnt sie ab. Das brachte sie sozusagen an die Seite des neuen Atheismus. Und jetzt hat sie kürzlich ein Gespräch geführt, und das findet ihr bei YouTube, und das, diese Stunde sich anzuschauen, ist wirklich lohnenswert. Richard Dawkins und Ayaan Hirsi Ali, also einfach nur eingeben, Hirsi wie Hirse, nur mit I, dann taucht das sofort auf, wo sie erzählt, dass sie Christ geworden ist. Ja? Und jetzt müssen wir uns klar machen, deswegen erzähle ich die Geschichte hier. Also erstmal Taschentücher in Reichweite halten, mich hat es enorm bewegt, die Geschichte, die sie erzählt dort. Und sie ist nicht in den Glauben hinein argumentiert worden, sondern es ist eine Geschichte von innerem Zerbruch, von äußerem Kaputtsein, wo sie Menschen begegnet ist, die ihr das Wort von Jesus gesagt haben. Und sie hat darauf vertraut und hat Heilung erfahren, Erneuerung erfahren. Und Richard Dawkins sitzt also die ganze Zeit da an ihrer Seite, schräg gegenüber, und findet das natürlich auch eine bewegende Geschichte, moving story, der man sich schlecht entziehen kann. Aber er will es, mindestens die Hälfte des Gesprächs, er will es eigentlich nicht glauben, dass sie wirklich Christ geworden ist. Weil er sagt, aber es kann ja sein, dass du irgendwie jetzt Trost in irgendwas gefunden hast, aber du glaubst doch nicht den ganzen Bullshit des Christentums. Und das ist für ihn eigentlich alles, ja, von der Jungfrauengeburt bis Kreuzigung, Auferstehung und so weiter, ja. Und dann sagt sie eben immer wieder diesen Satz, I choose to believe. Ich habe mich entschieden, das zu glauben. Und wenn es um das Wort vom Kreuz geht, kommt jeder Mensch an den Punkt einer inneren Kapitulation. Es gibt sozusagen für unsere menschliche Rationalität nicht den Punkt, wo ich sagen kann, okay, das habe ich verstanden, das habe ich verstanden, das habe ich verstanden und jetzt bin ich angekommen an dem Punkt, dass ich das irgendwie annehmen kann. Sonst wird immer diesen Punkt geben, wo ich sagen muss, I choose to believe. Ich glaube das jetzt einfach. Ich lasse mich darauf ein, ich vertraue das. Und die Ayam Hirsi Ali hat das getan, weil sie erfahren hat, dass sie bei Jesus etwas findet, dass sie bei Jesus denjenigen gefunden hat, der ihr aus der Not ihres Lebens herausgefunden hat. Also es ist wirklich eine sehr eindrückliche Geschichte und die hilft uns zu verstehen, es braucht Vertrauen ohne Sicherung, ohne Absicherung. Und die Seelsorge ist auch der Ort, der immer eine Einladung ist, neu zu vertrauen. Neu zu vertrauen. Also erster Punkt, Unterpunkt, das Kreuz korrigiert menschliche Vorstellungen von Klug und Erfolg. Wir suchen häufig an den falschen Stellen. Zweitens, das Kreuzesgeschehen begründet die Gewissheit des Heils. Auch dieses Stichwort fiel ganz heute früh schon. Das Kreuzesgeschehen begründet die Gewissheit des Heils. Wir Menschen haben eine innere Abneigung dagegen, abhängig zu sein. Ja? Und das geht uns als Christen jetzt erstmal grundsätzlich nicht anders als jedem Menschen. Es ist immer eine doofe Situation, auf andere angewiesen zu sein. Der Mensch, der sich auf Jesus einlässt, erfährt sich aber tatsächlich ganz abhängig von den Zusagen Gottes, von dem, was Jesus am Kreuz getan hat, ohne dass unser eigenes Tun dem noch etwas hinzufügen könnte. Und nehmt ihr das wahr, wie viele Christen auf dem Trip unterwegs sind, dass sie glauben an Jesus und. Jesus ja, aber sie wollen dem noch was hinzufügen. Wollen noch Jesus und den Erfolg vielleicht. Oder Jesus und noch eine Sicherheit oder wie auch immer. Aber die Botschaft, wie Martin Luther sie neu entdeckt hat in der Lektüre des Römerbriefes, wirft uns ganz darauf zurück, dass wir abhängig sind von Gottes Zusagen und unsere eigenen Bemühungen der Gewissheit des Glaubens, die wir im Wort vom Kreuz haben, nichts hinzufügen kann. Es bringt auch nichts, ständig die eigene Glaubensstärke zu messen oder sich zu messen oder sich zu messen am eigenen Tun und dann daraus ablesen zu wollen, wie nah wir gerade am Heil sind, wie fern wir sind oder wie auch immer. Auch das wäre sozusagen ein frommes Äquivalent zu dem, was wir in der Gesellschaft immer mehr haben. Es gibt ja immer mehr Gesundheitstracker, also immer mehr sozusagen Möglichkeiten, ständig zu prüfen, wie ist der Cholesteringehalt des Bluts und Herzschlag und Puls und so weiter. Ja? Also dieses große Verlangen sozusagen, sich ständig selbst den Puls zu nehmen, das gibt es auch geistlich. Ja? Das gibt es auch in der Weise, dass man immer wieder auf sich blickt und schaut, wie ist dieser Tag gelaufen, wie nah fühlte ich mich Gott, habe ich in jeder Situation, wo ich gemusst hätte, Zeugnis gegeben und so weiter. Bevor wir, also es ist gefährlich auf der Ebene, wenn wir damit das Ziel haben, dem, was Jesus am Kreuz getan hat, irgendetwas hinzufügen zu wollen. Als hätte das nicht genügt, was Jesus am Kreuz getan hat. Ja? Und da, wo wir wahrnehmen, dass Menschen in der Weise unterwegs sind, dass sie Jesus und etwas weiteres suchen, ist es wichtig, ihnen zuzusprechen, dass die Gewissheit unseres Heils ruht ganz in den Zusagen, die wir in Gottes Wort finden. Und nicht darin, dass wir das noch in irgendeiner Weise durch unser eigenes Tun überbieten können. Das Gleiche gilt auch für besondere Erfahrungen oder deren Ausbleiben. Im Glauben vieler Christen spielt die Erfahrung eine wichtige Rolle. Und gerade auch in einer Kultur der Authentizität ist es immer total wichtig, dass alles, was ich glaube, sich in der eigenen Erfahrung bewährt. Jetzt will ich die Erfahrung nicht kleinreden. Die Erfahrung kann aber nicht das Fundament des Glaubens sein. Der Glaube macht Erfahrung, aber die Erfahrung macht nicht den Glauben. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Der Glaube macht Erfahrung, aber Erfahrungen machen nicht den Glauben. Ja? Es braucht hier sehr klar die Reihenfolge, dass der Glaube allein das Fundament unseres Heils ist. Der Grund darum, warum wir errettet werden. Und alles andere Geschenk Gottes ist, dass er in seiner Souveränität geben oder auch versagen kann. Also auch besondere Erfahrungen und auch nicht das Ausbleiben von Erfahrungen sagen uns etwas über das Heil aus. Die Gewissheit gründet in den Zusagen Gottes, über die wir eben keine Kontrolle haben, sondern die uns zugesagt werden. Und das bedeutet, dass alles eigene Tun und Wirken immer von dem getragen sein muss, was Jesus für uns getan hat. Und nachdem ich jetzt sehr deutlich gesagt habe, dass diesen Grund kein anderer legen kann, weil er gelegt ist, nämlich Jesus Christus, und alle unser Tun und Wirken dem auch nichts hinzufügen kann, muss ich natürlich auch das Zweite sagen. Wenn wir verstanden haben, dass unser Heil gründet in dem, was Jesus für uns getan hat und wir das im Glauben annehmen, dann werden wir befreit dazu, Jesus immer ähnlicher zu werden, Jesus in unserem Leben ehren zu wollen und das Verlangen danach zu haben, nah bei Jesus zu sein, nah am Vaterherz zu bleiben. Aber die Reihenfolge ist nicht umkehrbar. Nicht an meiner gefühlten Nähe zu Jesus entscheidet sich, ob ich gerettet bin oder nicht, sondern an dem, was Jesus für mich getan hat. Und das ist von fundamentaler Bedeutung für eine vollmächtige Seelsorge, dass wir Menschen immer wieder dahin bringen, dass sie das für sich erkennen, was Jesus getan hat. Und auf einer anderen Ebene liegt das, was wir dann als Antwort darauf tun. Und letztes, was man hier sagen kann, keine Macht der Welt kann die Zusagen Gottes unwirksam machen. Keine Macht der Welt kann die Zusagen Gottes unwirksam machen. Auch das ist wichtig, und zwar, weil es eine Zusage ist. Es gibt Krankheitszustände, wie zum Beispiel die Depression, wo Menschen das einfach nicht mehr glauben können. Und dann ist es nicht gut, sozusagen in solche Situationen reinzusprechen, und du musst glauben, und warum glaubst du das denn nicht und so weiter, ja? Weil es dann möglicherweise Teil des Krankheitsbildes ist, dass diese Person einfach da nicht mehr festhalten kann. Und dann ist es wichtig, sich klarzumachen und der Person zu vermitteln, nicht mal deine Krankheit, auch deine Krankheit, kann dich trennen von den Zusagen Gottes, die über deinem Leben ausgesprochen sind. Zweiter Punkt war also, das Kreuzesgeschehen begründet die Gewissheit des Heils. Dritter Punkt, das Kreuzesgeschehen lässt an Gott festhalten, auch wenn wir Gottes Wege nicht verstehen. Das Kreuzesgeschehen lässt an Gott festhalten, auch wenn wir Gottes Wege nicht verstehen. Es ist absolut fatal, Menschen zu versprechen, dass wenn sie glauben, alles gut wird. Wenn man ihnen verspricht, dass dann sie erfülltes Leben bekommen, gelingendes Leben, ihnen die Dinge glücken oder wie auch immer. Leider habe ich sowas schon gehört. Dass solche ungedeckten Schecks ausgeteilt werden. Aber das ist nichts, wovon die Bibel erstmal spricht, wenn es darum geht, sich auf den Glauben einzulassen. Das Verrückte ist ja, dass wir das eigentlich konsequent überlesen, was die Bibel tatsächlich sagt. Die bringt den Glauben ständig in Zusammenhang mit Verfolgung und Zeugnis geben angesichts feindlicher Herrscher und Mächte und so weiter. Also wir in unserem situierten Mitteleuropa, wir lesen das ja gar nicht mehr wirklich. Das gilt auch uns und wir werden das auch erleben wieder, dass das stärker uns gilt. Der Glaube führt eher in Herausforderungen und Kampf, als dass wir sagen könnten, der Glaube, das tröstet, das tut auch gut, wie eine Salbe. Ja? Es gibt diesen Trostaspekt. Aber wir müssen uns klar machen, der Glaube ist kein Garant dafür, dass alles gut wird. Und ich stimme Frauke Wildfeld völlig zu bei dem, was sie heute früh im Interview auch gesagt hat, dass die Frage nach dem Warum eine Sackgasse ist, sie an diese Tür führt, an der wir rütteln können, aber die geht nicht von unserer Seite her auf. Wenn die mal aufgeht, dann wird die von der anderen Seite aufgemacht, aber nicht von uns. Und der Versuch, Leitsituation zu rationalisieren, hilft dem Betroffenen nicht. Ist jetzt mal meine sehr generelle These, ja, vielleicht ein bisschen übergeneralisiert, aber tendenziell würde ich sagen, der Versuch, die Leitsituation für eine Person zu rationalisieren, ihr zu erklären, das musste so kommen und du wirst da auch was draus lernen und so weiter, ja, das können wir nicht verantwortlich sagen. Aber was unsere Aufgabe ist angesichts von Menschen, die in tiefer Not sind, ist, durch unsere Begleitung, durch unsere Zuwendung und unsere Hilfe, sie die Nähe Gottes erfahren zu lassen. Damit sie rauskommen aus dem Kreisen um sich selbst, um die Frage, warum? Warum ich? Warum jetzt? Eine Frage, auf die es keine Antwort gibt. Meine Vorlesung zu dieser Leitfrage endet damit, dass ich sage, es gibt keine Lösung der Theodizee-Frage. Das ist diese Leitfrage. Es gibt keine Lösung der Theodizee, keine rationale Lösung der Theodizee-Frage. Was uns verheißen ist, ist die Erlösung vom Bösen. Und die steht noch aus. Auf die gehen wir zu. Gottes Weltregierung ist einfach verborgen unter den Widersprüchen und dem Widerstreit der Welt. Und sie ist gleichwohl real. Aber sie ist Gegenstand unseres Glaubens. Und diesen Glauben gilt es zu bezeugen und diesen Glauben gilt es zuzusprechen, auch anderen. Gott regiert, auch wenn man den Eindruck hat, dass ganz andere Mächte diese Welt regieren. Das Evangelium ist, und jetzt kommt dieser Aspekt, ist auch Trost. Luther spricht sehr viel von den Anfechtungen. Da gibt es innere und äußere Anfechtungen, ja, also von innen her Angst, Furcht und von außen her Bedrängnis. Auf ganz unterschiedliche Weise, will ich jetzt nicht im Weiteren ausführen. Interessant ist eine andere Unterscheidung, die Luther vornimmt, und zwar, dass er sagt, nun, es gibt die Anfechtung, sich von Gott verlassen zu fühlen. So, dazu will ich jetzt nicht viel mehr sagen. Ja? Die Anfechtung, sich von Gott verlassen zu fühlen. Und dann spricht Luther noch von einer anderen Anfechtung, über die wird kaum gesprochen. Die Anfechtung, sich auf sich selbst zu verlassen. Und zwar ist es deshalb so selten, weil wir das gar nicht als Anfechtung empfinden. Weil wir das eher als Ausdruck von Stärke empfinden, wenn wir uns auf uns selbst verlassen. Luther sagt, wir mobilisieren unsere ganze Energie, um Anfechtung zu bestehen, da wo uns Böses widerfährt und sind deshalb völlig ungesichert an der Front, wo uns ständig Gutes widerfährt und wir in den Modus des Schulterklopfens auf sich selbst verlassen, das ist mir gut gelungen, das ist alles super, hineinkommen. Aber das gar nicht als Anfechtung erleben. Und Luther sagt, es gibt genauso auch die Anfechtung, immer Gutes zu erleben und dann nicht zu merken, wie mich das von Gott wegbringt, weil ich mich nicht mehr auf Gott verlasse, sondern auf mich selbst. Es läuft ja gerade so gut. Das ist gerade für diejenigen, die erfolgreich im Berufsleben stehen, wo die Dinge gut laufen, die Familie ein Segen ist und so weiter, ist das wichtig, sich gerade in diesem Guten immer wieder auf Gott zu verlassen und nicht auf das, was mir scheint, dass ich selbst der Agent meines Lebens bin. Die Seelsorge also ist nicht der Ort, um Argumente für Gottes Handeln vorzubringen oder jedes Widerfahrenes eines menschlichen Lebens aufklären zu können. Vielmehr ist die Seelsorge der Ort, wo der Seelsorger und der Klient sich gemeinsam unter dem Kreuz von Jesus finden. Mein letzter Punkt, drittens, Vertrauen einüben, die Kraft der Vergebung erfahren. Jetzt wird es nochmal ein Stück konkreter und ich halte mich jetzt sehr eng an das Skript mit Blick auf die Zeit. Also, was in die Seelsorge gehört, ist das Sünde bekennen. Schuld bekennen ist an sich schon schwer, aber als ein Schuldigwerden an Gott anzuerkennen, ist schier unerträglich. Der Blick auf Jesus ist also so wichtig in einer Gesellschaft, die gnadenlos mit dem Schuldigwerden umgeht, in der Menschen zur Strafe für ihr Fehlverhalten sowas wie den sozialen Tod sterben. Ja, weil sie andere massiv verbal angehen. Und wie ich immer wieder höre, weil ich selber halte mich von den sozialen Netzwerken fern, aber das, was mir sozusagen aus meinem digital affinen Umfeld gesagt wird, es gibt im Internet viele Diskussionen, wo auch evangelikale Christen sich sehr negativ hervortun in der Art und Weise, wie sie diese Auseinandersetzung führen. Dürfen also nicht auch einfach hier nur auf andere gucken. Am Kreuz wird deutlich, dass die Sünde Beziehungsabbruch ist, dass Gott auf diesen Bruch aber eben nicht einfach antwortet mit seinem Zorn, das hatten wir gesehen, das tut er durchaus, sondern er aus diesem Bruch heilen will. Die Tiefe der Sünde aber wird uns eigentlich erst bewusst, wenn wir in die Begegnung mit Jesus kommen. Also meine These wäre, ohne Begegnung mit Jesus ist es eigentlich schwer, jemand anders zu erklären, was Sünde ist. Ja? Wir werden immer wieder in moralische Beschreibungen abgleiten. Weil verstehen kann ein Mensch eigentlich nur, was Sünde ist, wie abgründig tief die Not unseres Lebens ist, wenn er Jesus begegnet und es ihm aufgeht, was ihm bis dato nicht aufgegangen ist. Michael Herbst schreibt in seiner Seelsorgelehre, von der Sünde des Menschen ist in der Seelsorge zu reden, weil der Mensch von ihr erlöst werden soll. Das ist das Wichtige. Warum Sünde bekennen? Also warum sie sogar vor einem Menschen aussprechen? Dietrich Bonhoeffer in seinem Buch Gemeinsames Leben nennt drei Gründe. Er spricht als erstes, ich mache es jetzt noch kürzer, als erstes spricht er davor, das Bekennen der Sünde in der Beichte, nennt er das als lutherischer Christ, ist der Durchbruch zur Gemeinschaft. Und er hat die tief seelsorgerliche Einsicht, dass die Sünde ihre bindende Kraft am stärksten dort ausüben kann, wo Menschen mit ihrer Sünde einsam bleiben, wo sie alleine bleiben mit ihr. Und dass das Bekennen vor einem anderen Christen der Sünde, die Macht der Sünde bricht. Die Sünde will mit dem Sünder alleine bleiben. Und es ist eine starke Waffe in diesem geistlichen Kampf, den wir führen, unsere Sünde einander oder einem anderen Menschen zu bekennen, damit sie aus der Verborgenheit heraustritt, beziehungsweise die Festung unserer Selbstrechtfertigung zerbricht. Das Zweite, die Beichte, ist nach Bonhoeffer der Durchbruch zum Kreuz. Es ist nämlich eine tiefe Demütigung, bekennen zu müssen, dass ich nicht makellos bin, dass ich nicht perfekt bin. Mich zu demütigen im Bekennen und dann zu erfahren, dass Jesus, sein Kreuz, unsere Rettung und Seligkeit ist. Und dann das Dritte ist, dass die Beichte, also das Bekennen der Sünden, Durchbruch ist zum neuen Leben. Ja, dass im Bekenntnis der Sünde die Macht der Sünde gebrochen wird, Christus einen Neuanfang macht und wir uns dabei an die Verheißungen Gottes klammern. Letzter Unterpunkt, das Kreuz in der Gesprächspraxis. Es wird ja heute weithin anerkannt, dass die Seelsorge auch von der Psychotherapie lernen kann oder auch umgekehrt. Und deshalb ist es also wichtig, sich als Seelsorger klarzumachen, nicht jedes Schuldgefühl verweist auf reale Schuld. Es gibt durchaus auch sowas wie Schuldfantasien. Also man hat das manchmal zum Beispiel bei Menschen, die nach einem Suizid zurückbleiben oder dem Unfall einer Person. Ja? Vielleicht habt ihr sowas in der Seelsorge gehabt. Die Hinterbliebenen fühlen sich schuldig. Haben wir da bestimmte Signale nicht gesehen? Und wäre er doch da, hätte er doch nicht das Auto, sondern den Bus genommen und so weiter. Also die kreisen sozusagen und die fragen, sind wir nicht schuldig daran, dass diese Person diesen Unfall hatte? Wir müssen unterscheiden, dass es eigentlich mal Schuldgefühle gibt, die sich auf Realgehalte beziehen, aber auch Schuldfantasien, wo sozusagen Menschen sich dann hineinsteigern in die Annahme, ich bin schuld daran. Schuldzuweisungen müssen wir also durchschauen. Michael Herbst nennt folgende Fragen. Was wird mir konkret vorgeworfen? Habe ich willentlich ein biblisches Gebot übertreten? Oder wird von mir vielleicht Unmögliches verlangt? Ja? Also das kann manchmal passieren, dass von einem Menschen verlangt wird, aber du musst doch den Übeltäter, also der dir der ganz Schlimmes angeht, dein Vergewaltiger oder Mörder der Tochter, du musst den vergeben, du musst den lieben. Und dann bleibt völlig unklar, was genau meint dieses Lieben. Ja? Es meint sicherlich nicht Gefühle der Sympathie für diese Person entwickeln. Und es ist aber wichtig, dass man das sozusagen sehr klar unterscheidet, was genau wird hier verlangt. Wie weit reicht überhaupt mein Einfluss? Also Habe ich überhaupt auf diese Verhältnisse, die zu beklagen sind, Einfluss? Oder gibt es andere Gründe für das Problem als mein Verhalten? Wir müssen auch Schuldabwehr überwinden, Schuld also nicht auf andere verschieben oder verdrängen, sondern anerkennen. Vom Schuldigwerden erzählen dürfen, ist einfach schon in sich wertvoll im Angesicht einer Gesellschaft, in der Schuld ansonsten gnadenlos gegeißelt wird, während wir Menschen das Angebot der Vergebung zusprechen können. Die Seelsorge gibt einerseits der Vielfalt menschlicher Lebenswege Raum, führt diese jedoch im Kreuz Christi zusammen, wenn sie davon spricht, was am Kreuz geschehen ist. Christus nimmt mir ab, was mein ist, nämlich die Sünde, und er gibt mir, was sein ist, nämlich Heil und Seligkeit. Der Zuspruch der Vergebung erfolgt immer aus dem Mund eines Menschen. Aber der Mensch, der diese Vergebung zuspricht, handelt in der Vollmacht Gottes. Der Schluss meines Vortrags besteht nicht noch in einem weiteren Argument oder einer weiteren Plausibilisierung dessen, was ich sage, sondern schlicht in der persönlichen Erfahrung, die ich hier auch nochmal benennen möchte, meiner Erfahrung, dass wirklich im Kreuz Jesu eine Kraft liegt. Und dass das Kreuz von Jesus die Macht hat, Menschen von Bindung zu befreien, dass Mächte weichen müssen, dass Bindung zerbrechen, dass die Last der Schuld weggenommen wird, dass Ängste verschwinden und Menschen Kraft zum neuen Leben empfangen. Und das ist die Erfahrung von Menschen durch Generationen hindurch. Und deshalb ist das Wort vom Kreuz das Kostbarste, das uns anvertraut ist. Und weil das so ist, dürfen wir das Kostbarste nicht verschweigen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.